Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Mein Vorredner hat es ja schon gesagt, auch ganz zu Recht. Ich hatte ihm das extra vorher gesagt, dass er das mal sagen soll, damit ich hinterher einen Witz auf seine Kosten machen kann, der natürlich nicht funktioniert hat. Ja, das ist jetzt so ein Insider-Ding, was eigentlich total unangebracht ist. Er hat aber gesagt, dass dieses neue Buch, dass es auch ein Herr-Lehmann-Buch ist, das stimmt auch. Es ist der große Herr-Lehmann-Abend zum Abschluss der Herr-Lehmann-Festwochen, die ja zum Auftakt des Herr-Lehmann-Jahrs jetzt hier. Und da will man auch nicht kleinig sein. Und ich habe deshalb so ein Manuskript, habe ich noch auf der Schreibmaschine getippt. Ich habe also das neue Manuskript mitgebracht von dem Buch, das am 1. September erscheinen soll. Und das heißt Der kleine Bruder und schließt halt tatsächlich an Neue Versüd direkt an. Und dann kann ich ja auch gleich mal daraus vorlesen. Und zwar Kapitel 1, Patty Hearst. Irgendwann war es so dunkel, dass Wolli schwieg. Frank Lehmann bemerkte das erst gar nicht, weil er schon lange nicht mehr hinhörte. Schon kurz hinter der Grenze bei Helmstedt hatte er die Ohren auf Durchzug gestellt und sich aufs Fahren konzentriert. Vor allem darauf, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern nicht zu überschreiten. Denn das war ja schon Wollis Hauptthema zwischen Bremen und Hannover gewesen, dass die einen fertig machen würden, wenn sie einen dabei erwischten, wie man ihre Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern ignorierte. Das hatte allein schon durch die Sturheit, mit der Wolli dieses Thema bereits zwischen Achim und Allertal in einem unaufhörlichen Redefluss wieder und wieder zu Tode geritten hatte, irgendwann dann doch Eindruck auf Frank gemacht. Nicht so sehr, dass er Wollis Erzählungen, die immer Erzählungen von Leuten wiedergaben, die Leute kannten, denen das Erzählte einst widerfahren waren, die zusammengefasst darauf hinausliefen, dass ein allzu sorgloser rechter Fuß sie direkt in den Gulag bringen würde, für wirklich bare Münze genommen hätte, aber er war immerhin so weit davon eingeschüchtert, dass er um seine Ersparnisse zu fürchten begann, jene paar hundert Mark, die er von seinem Postsparbuch abgehoben hatte, um nach Berlin zu seinem Bruder zu fahren und ein neues Leben anzufangen, denn das war sein Plan. Kein besonders ausgefeilter Plan, dachte er gerade, als Wolli aufhörte zu reden und sie gemeinsam schweigend in das sehr dunkle Dunkel der Transitstrecke durch die DDR starrten. Hat ein paar Schönheitsfehler, der Plan, dachte er. Aber dann fiel ihm auf, dass Wolli nicht mehr redete und die Stille hatte zusammen mit der sie umgebenden Finsternis eine beruhigende, einlullende Wirkung, die er sich gerne hingab. Scheiß drauf, ob der Plan Schönheitsfehler hat, dachte er. Hauptsache, es ist mal Ruhe im Schiff. Und dann sah er einfach nur nach der Straße dabei zu, wie sie sich in das funzlige Licht seiner Scheinwerfer schob, wie ein alter, harter Teppich. Leider hatte er keinen Vordermann mehr, dem er folgen konnte. Der letzte war vor einer Viertelstunde abgebogen in das Land um sie herum, von dem man nichts sah oder hörte. Und Wolli hatte sich danach noch eine Weile darüber ausgelassen, dass das ein Trabant gewesen sei und was das zu bedeuten habe und so weiter und so fort. Aber wenigstens war dieser Trabant, wenn es dann einer gewesen war, nicht so schnell gewesen, dass Frank ihn hatte ziehen lassen müssen wie all die anderen Autos, die sie in der Zwischenzeit überholt hatten. Der Trabant hatte genau die richtige, risikoarme, von Wolli dringend empfohlene Geschwindigkeit gehabt und er hatte sie sicher durch die Finsternis geführt. Nun war er fort, aber dafür hielt Wolli mal die Klappe. Und das war doch auch schon mal was, fand Frank. Das ging etwa 5 Minuten so. Draußen war alles dunkel und drinnen war es still, wenn man vom gleichmäßigen Röhren von Franks altem Kadett einmal absah. Das waren 5 spannende Minuten, denn Frank konnte direkt spüren, wie sich in Wolli der Druck aufbaute, etwas zu sagen und wie er zugleich davor zurückschreckte, das Schweigen zu durchbrechen, wie dieses Schweigen also unter Wollis innerem Druck immer mehr anschwoll, wie ein Ballon, den ein maßloses Kind manisch aufpustete und der jeden Moment platzen musste, sodass man die Augen zusammenkniff, das Gesicht verzog und in den Schultern verkrampfte in Erwartung des Knalls. So kam ihm Frank das jedenfalls vor, während dieser 5 Minuten schweigender Fahrt durch keinerlei fernes Licht in der Landschaft oder von einem entgegenkommenden Auto gemilderte Dunkelheit, durch die sie mit knapp 100 Sachen hindurchrührten und ruckelten. Das sind ganz schön neurotische Gedanken, dachte er. Kinder, Luftballon, schlimm, dachte er. Aber was Wunder, wenn man seit Stunden durch Wollis Gelaber zermürbt wird, dachte er. So sehr zermürbt, dass man es sich zurückwünscht, wenn es aufhört. Das kennt man sonst nur von Geiseln, die sich irgendwann mit ihren Geiselnehmern identifizieren, dachte er. Patty Hearst war so ein Fall gewesen, dachte Frank. Er hatte viel darüber gelesen damals, vor Jahren, als das ein großes Ding gewesen war. Ihn hatte das sehr fasziniert, dieser ganze Kidnapping, Geisel- und Gehirnwäsche-Kram. Das hatte ihm gefallen, er war noch in der Schule gewesen damals. Als Schüler steht man auf sowas, dachte er. Er hatte sich sogar ein bisschen in Patty Hearst verliebt seinerzeit, weil sie auf dem Bild von dem Banküberfall so sexy ausgesehen hatte. Und deshalb sagte er nun, um Wolli nicht weiter in diesen Qualen ausgesetzt zu wissen, von denen er als Wollis Geisel ihn im pettihörschen Sinne natürlich erlöst wissen wollte, einfach das nächstbeste, was ihm einfiel. Pettihörst. Genau, sagte Wolli. Symbionese Liberation Army. Keine Ahnung, was die eigentlich wirklich wollten. Da hat ja nun echt keiner durchgeblickt. Ja, ich auch nicht, sagte Frank überrascht. Man darf Wolli nicht unterschätzen, dachte er. Lenin, rief Wolli und zeigte in die Dunkelheit, in der ein schmutziges, nicht reflektierendes Hinweisschild auftauchte. Lenin mit H, die spinnen doch. Plötzlich waren sie nicht mehr allein auf der Straße. Von hinten kamen Autos, die sie nicht überholten, sondern sich damit begnügten, bis zu ihnen aufzuschließen und Frank im Rückspiegel zu blenden. Und auch vor ihnen tauchte bald eine größere Ansammlung von Autos auf, die wie auf eine Schnur gefädelt auf der rechten Spur dahin krochen. Warum sind die jetzt plötzlich alle so langsam? Fragte Frank. Da kommt jetzt gleich die Abfahrt, sagte Wolli und rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her. Da kommt gleich die Abfahrt, bloß nicht überholen. Da musst du aufpassen, so ein Schild mit Transit West-Berlin, das darfst du auf keinen Fall verpassen. Wie um ihn zu bestätigen, fing die Schlange vor ihm geschlossen an zu blinken und dann tauchte auch schon das von Wolli angekündigte Schild auf und sie bogen alle zusammen ab auf eine andere Autobahn. Jetzt sind wir gleich da, sagte Wolli. Aber es ist doch überhaupt nichts zu sehen, sagte Frank. Das ist immer so, sagte Wolli, es hat nichts zu sagen. Aber das merkst du ja schon dadurch, wie voll das hier ist, dass wir gleich da sind. Er starrte unruhig hinaus auf die Straße, mal aus dem Seitenfenster, mal durch die Frontscheibe. Da kommt gleich nochmal ein Schild mit Transit West-Berlin, das dürfen wir auch auf keinen Fall verpassen. Okay, sagte Frank. Man kann kein neues Leben anfangen und einen wie Wolli dabei haben, dachte er. Während Wolli neben ihm immer mal wieder Achtung, gleich, rief. Nichts gegen Wolli, dachte Frank, er ist ein netter Kerl. Aber man kann froh sein, wenn man ihn jetzt mal ein paar Wochen lang nicht sieht. Jetzt, schrie Wolli wie von Sinn. Jetzt raus hier, Transit. Frank nahm die Auswahl nach West-Berlin. Danke, für mich ist das auch noch ein bisschen neu. Schon ein ziemlicher Quatsch. Frank nahm die Ausfahrt nach West-Berlin oder was Wolli dafür hielt. Denn sie gelangten zwar auf eine andere Autobahn, aber von der Stadt war noch immer nichts zu sehen. Ich meine, Wolli, ich war ja noch nie in Berlin, aber das ist doch so eine große Stadt. Warum sieht man denn nichts davon? Das ist immer so, sagte Wolli, da kommt jetzt gleich erstmal der Grenzübergang. Den sehe ich auch nicht, sagte Frank. Der kommt aber, beharrte Wolli, der muss ja kommen. Die können ihn ja nicht plötzlich abgebaut haben. Der ist ziemlich mit den Nerven fertig, dachte Frank. Und er selbst, so viel war mal klar, war das mittlerweile auch ein bisschen. Neues Leben hin, neues Leben her, dachte er. Er sollte nicht mit der Fahrt durch einen langen, dunklen Tunnel beginnen. Oder vielleicht doch, dachte er, als in der Ferne die hellstrahlende Grenzkontrollstelle auftauchte, wie ein frisch gelandetes Raumschiff. Oder vielleicht gerade doch. Kapitel 2. Tuba spielen. Mann, bin ich froh, dass wir endlich da sind, sagte Wolli, als sie heil und unverhaftet aus dem Grenzkontrollpunkt 3 Lind in den Westen rollten. Wieso da? Sagte Frank. Die Autobahn war zwar neuerdings beleuchtet, aber sie fuhren durch dunkle Wälder. Das sieht ja nicht gerade nach Dasein aus. Ich meine, das kann ja wohl nicht Berlin sein. Das geht jetzt ganz schnell, sagte Wolli. Das ist gleich vorbei mit dem Wald. Bist du sicher? Ja, Logo, sagte Wolli. Ich kenne das hier ganz genau. Ich war schon oft hier. Wie oft? Oft, keine Ahnung, sogar früher mal mit dem KBW. Warum das denn? Wegen Soldaten- und Reservistentagen, da sind wir Kolonne gefahren. Das hat vielleicht gedauert. Soldaten- und Reservistentage beim KBW? Nee, eigentlich waren es die Musiktage der Soldaten- und Reservistenkomitees. Die gehörten zum KBW. Das war so mit Spielmannszug. Ich war da im Spielmannszug. Im Spielmannszug? Was hast du da denn gespielt? Tuba. Ach so. Sie schwiegen wieder eine Weile. Die Autobahnausfahrten waren nach Straßen benannt. Spanische Allee, Hüttenweg. Das ließ immerhin vermuten, dass sie tatsächlich in der Stadt waren. Seltsame Stadt, dachte Frank. Hüttenwege, Wälder. Er hatte sich das irgendwie anders vorgestellt, irgendwie urbaner und so weiter. Aber da kam auch schon ein großer, beleuchteter Turm in Sicht und Wolli sagte, da, der Funkturm. Wir haben überhaupt keinen Stadtplan, sagte Frank, und da kommt gleich ein Autobahndreieck. Wo müssen wir denn da fahren? Weiß ich jetzt auch nicht mehr, was steht denn da? Da steht ja noch gar nichts, oder was? Doch, da steht was, aber nichts von Kreuzberg oder so, das ist immer so, da steht da nicht. Nein, Frank starrte geduckt mit eingezogenem Nacken auf die Schilder über der Autobahn. Entweder Wedding und ICC oder Kurfürstendamm und Wilmersdorf. Scheiße, wie war das nochmal, sagte Wolli. Was weiß ich, rief Frank, das teilt sich gleich, da muss man sich jetzt mal entscheiden. Wedding auf keinen Fall, glaube ich nicht, sagte Wolli, nicht Wedding. Also Kurfürstendamm oder was? Wilmersdorf, das ist ja die einzige andere Möglichkeit. Ist ja ein Autobahndreieck, keine Autobahnkreuzung. Dann gäbe es noch zwei andere Möglichkeiten. So gesehen, Frank verstummte, weil ihm peinlich war, was er da redete. So kann man, sowas kann man denken, ermahnte er sich, aber nicht sagen. Man darf sich vor Wolli nicht so gehen lassen, dachte er. Einer wie Wolli nutzt sowas nur aus. Vor ihnen erschien ein großes und wie Frank fand unglaublich hässliches Gebäude, das hell angestrahlt wurde und es war eindeutig, dass es hier mit der Stadt langsam mal losging. Und ebenso eindeutig wurde von ihnen eine Entscheidung erwartet. Da vorne teilt sich das, Wolli, echt mal was jetzt? Kurfürstendamm oder was? Scheiße, Kudamm ist doch scheiße, Kudamm. Also Wedding, nee, Kudamm oder so, da geht das dann links oder rechts rum? Wie jetzt rechts oder links rum? Kudamm geht links raus, ich meine die ganz linke Spur, das siehst du doch. Das hat nichts zu sagen, man kann das hinten immer noch rechts rumgehen. Worum überhaupt rechts rum? Um die Stadt herum. Stadt? Ha, da sehe ich aber noch nicht viel von Stadt. Was denn für eine Stadt? Guck dir die Scheiße doch mal an. Und wo denn nun? Ich fahre jetzt Kudamm oder was? Ja, fahr Kudamm, Scheiße. Wolli raufte sich die Pankerhaare. Kudamm ist doch Scheiße. Kann ja sein, sagte Frank. Er war jetzt auf der ganz linken Spur und rechts von ihnen war der Strich durchgezogen. Damit war die Sache entschieden. Wenigstens das, dachte er. Aber vielleicht sollte man doch lieber mal einen Stadtplan besorgen. Hier geht's raus, da ist ein Rasthof. Aber in dem Moment waren sie auch schon wieder an dem Rasthof vorbei. Was Wolli nicht daran hinderte, doch schnell Scheiß Rasthof zu sagen. Frank sagte dazu nichts. Wir dürfen uns jetzt nicht verzanken, dachte er. Wir müssen wenigstens noch bis Kreuzberg durchhalten. Ist eh Quatsch mit Stadtplan, macht dir ein wenig gut Wetter. Hauptsache, du kennst dich aus, Wolli. Und was nun? Sie waren auf einer anderen Autobahn gelandet und plötzlich waren sie auch mitten in der Stadt. Hier fängt sie also an, dachte Frank. Sie war vor allem links von ihnen, türmte sich da als standende Masse neben der Autobahn auf. Hier gibt es keine sanften Übergänge, dachte Frank. Wenn die Stadt anfängt, dann fängt sie gleich richtig an. Da wird nicht lange rumgedödelt, dachte er. Und er fand das ganz in Ordnung so. Bringt ja nichts, wenn in solchen Sachen rumgedödelt wird, dachte er. So ist es genau richtig. Positiv denken, dachte er. Das ist das Einzige, was jetzt noch hilft. Scheiße, sagte Wolli. Jetzt nicht immer nur Scheiße sagen, sagte Frank. Auch mal was Positives sagen. Immerhin sind wir praktisch schon da. Ist doch scheißegal jetzt mal. Wilmersdorf, sagte Wolli sinn. Wilmersdorf, scheiße, fahren wir hier Kudamm raus, ist jetzt auch scheißegal. Fahren wir eben über den Kudamm, immer noch besser als Wilmersdorf, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kudamm ist doch gut, sagte Frank und fuhr von der Autobahn ab. Was hast du denn überhaupt immer gegen den Kudamm? Den kennt man doch wenigstens so vom Namen her. Du vielleicht, sagte Wolli in einem leicht gehässigen Tonfall, du warst ja auch noch nie hier. Kann ich mir vorstellen, dass du vom Namen her in Berlin bloß den Kudamm kennst? Ließ Frank sie nicht provozieren. Soll ich lieber woanders fahren? Nee, wir fahren jetzt einfach den Kudamm runter, dann immer geradeaus, das weiß ich noch, du musst den immer nur geradeaus fahren und dann kommt man direkt nach Kreuzberg. Das dauert aber. Ja, dann sieht man auch gleich mal was von der Stadt, sagte Frank. Immer schön um das Positive bemüht. Und irgendwie gefiel ihm der Kudamm auch, denn das war ja wohl der Kudamm, den sie hinunterfuhren. Alles war hell erleuchtet, das gefiel ihm schon mal ganz gut. Es muss nicht immer duster sein, dachte er. Es reicht, wenn die Transitstrecke duster ist, dachte er. Und je weiter sie kamen, desto seltsamer und glitzernder wurde die ganze Sache. Die Laternen warfen sowieso ein komisches Licht, weich und wolkig war das. Und es war ordentlich was los auf der Straße, das war mal klar. Das ist doch alles totale Touristenscheiße, der Kudamm, sagte Wolli. Das ist doch bloß was für Touristen. Naja, wandte Frank ein, wir gehören aber auch noch nicht so lange zu den Einheimischen. Er lachte, der war gut, fand er. Die Kulisse um sie herum, denn als Kulisse empfand er die ganze Sause hier. Es sah alles so unwirklich aus, das muss am Licht liegen, dachte er. Diese Kulisse jedenfalls versetzte ihn in gute Laune. Da gab es blinkende Leuchtreklamen, tanzende Buchstaben und sich drehende Schilder und dergleichen mehr. Das ist ja alles totaler Emil und die Detektive-Quatsch, dachte er erheiternd. Das gefiel ihm, es war wie in einem Film und er hätte gerne etwas Musik dazu gehört. Das hätte die Sache perfekt gemacht, aber leider hatte Wolli den Autokassettenrekorder schon kurz unter dem Autobahndreieck Walsrode mit einer Bandsalat produzierenden Punkkassette, wie wahrscheinlich immer verstopft. Ich finde das stark hier, sagte Frank. Echt mal, Wolli, das ist doch mal was anderes. Guck dir mal den Mercedes-Stern da oben an, der dreht sich. Ich glaub's nicht, der dreht sich, dass es sowas noch gibt. Das ist das scheiß Europacenter, ich glaube, ich muss kotzen. Aber wenigstens sind wir gleich durch, sagte Wolli. Scheiß Kudamm. Und da, guck dir das an, das KDW auch noch. Scheiß KDW, so eine Scheiße. Gleich sind wir durch. Ich glaube, das ist hier schon gar nicht mehr der Kudamm. Was denn dann? was weiß ich denn, wie die Scheiße hier heißt, ich kenne mich hier nicht aus. Wittenbergplatz, las Wolli irgendwo ab. Wittenbergplatz, scheiß KDW und so, das kennt man doch. Ich kenne das nicht, ich war ja noch nie in Berlin, sagte Frank. Und dann waren sie in einer anderen Gegend. Die Straße war zwar noch immer groß und breit, aber dunkler jetzt. Der ganze Glitzertand des Kudamms war mit einem Mal verschwunden. Der Kudamm ist genauso ein Tunnel wie die Transitstrecke, dachte Frank, bloß umgekehrt. Wie geht's denn jetzt weiter, sagte er, damit es nicht wieder so still wurde. Einfach immer der Straße folgen, auch wenn es um die Kurve geht. Und du hast dann mal Tuba gespielt im Spielmannszug? Sagte Wolli nur und blickte dabei nach rechts aus dem Fenster. Und wann war das? Früher, als ich im KJB war, natürlich. Nein, ich meine, wie du da mit denen in Berlin warst. Anfang 79 oder so in Kreuzberg, auf dem Mariannenplatz. Da habe ich dann in einer Kneipe um die Ecke die Leute kennengelernt, wo ich jetzt hingehe. Da fing das mit dem Punk an. Da habe ich dann zum ersten Mal kapiert, was es für eine blöde Scheiße war mit den K-Gruppen. Echt mal, ich meine, als ich da angefangen hatte, da war das ja noch, naja, egal, jeweils eine Woche später bin ich dann raus aus dem KJB. Da hätte ich gleich nach Berlin gehen sollen oder sowieso gleich da bleiben. Und warum hast du das nicht gemerkt? Die Lehre, die wollte ich noch zu Ende merken. Ich hatte gedacht, das sollte nicht alles umsonst gewesen sein. Wolli zeigte nach vorne. Jetzt immer der Straße folgen, hier um die Ecke und da unten dann links. Jetzt bin ich Energieanlagenelektroniker. Scheiße. Frank ging darauf nicht ein. Das andere Thema fand er interessanter. Und wieso Tuba? Einer musste es ja machen und einer, der das Ding auch tragen konnte. Und Martin Klapp hatte schon die große Pauke. Da blieb für mich nur noch die Tuba. Und wo hattest du das gelernt, Tuba spielen? Nirgendwo, das war ganz einfach, wenn man mal den Bogen raus hatte. Hauptsache, es pupste immer was aus dem Ding raus. Hört doch eh keiner, was das dann für ein Ton ist. Jemals nicht im Spielmannszug des Soldaten- und Reservistenkomitees, das kann ich dir spüren. Wir kommen gleich im anderen Teil von Kreuzberg raus, das ist dann 61, wir müssen nach 36, wir hätten aufs Ufer fahren sollen. Vielleicht sollten wir uns doch mal schnell irgendwo einen Stadtplan kaufen. Wo willst du denn hier einen Stadtplan kaufen? Tankstelle, die werden doch hier wohl irgendwo eine Tankstelle haben. Sie fuhren an einer Reihe von Eisenbahnbrücken durch. Da ist eine, sagte Frank und fuhr an einer Tankstelle vorbei. Brauchen wir nicht, sagte Wolli. Wir müssen nun mal irgendwo links abbiegen und dann rechts aufs Ufer. Wissen deine Punk-Leute eigentlich, dass du Tuba spielen kannst? Jetzt hör mal mit dem Tuba-Scheiß auf, das ist ja schon ewig her, außerdem kann ich gar nicht Tuba spielen und bieg da mal links ab, dann kommen wir ans Ufer. Wissen deine Leute denn, dass du kommst? Nee, die wohnen in einem besetzten Haus, da haben die doch kein Telefon, sagte Wolli. Ich habe meinen Bruder auch nicht erreicht, sagte Frank. Jetzt rechts, rief Wolli. Sie fuhren an einem Kanal und einer Hochbahn entlang. An einem Hochhaus waren einige Glühbirnen über die ganze Breite und die halbe Höhe so angebracht, dass sie abwechselnd in Riesengröße die Wörter Post und Giro schrieben. Endlich, sagte Wolli. Er drehte sich eine Zigarette. Das wurde auch Zeit. Sie standen an einer Ampel und Wolli zeigte auf ein großes, zurückgesetztes Gebäude. Das ist die Amerika-Gedenkbibliothek, sagte er. Du kennst dich hier echt aus, Wolli, staunte Frank. Er hatte Wolli noch nie so gesehen, so selbstbewusst und so sehr Herr der Lage wie jetzt. Wolli zündete die Zigarette an, dann nickte er. Stimmt. Soll ich dir auch eine drehen? Ja, sagte Frank, der seit seinem vorgetäuschten Selbstmordversuch in der Kaserne nicht mehr geraucht hatte. Sie standen noch immer vor der Ampel. Sie sprang einfach nicht um. Um sie herum begannen die Autofahrer zu hupen und dann fuhren vor ihnen die ersten bei Rot über die Ampel. Langsam ging es weiter. Und wenn du dich jetzt hier so gut auskennst, Wolli, sagte Frank, mal ehrlich. Ja? Frank scheute sich, die Frage zu stellen. Für ihn war Wolli eigentlich bisher nicht der Typ gewesen, dem man so etwas fragte. Deshalb fuhr er erst einmal in Ruhe über die rote Ampel und die dahinterliegende verstopfte Kreuzung und nahm unterwegs auch noch die Zigarette von Wolli entgegen und steckte sie sich unangezündet zwischen die Lippen, bevor er die Frage stellte. Hast du irgendeinen Tipp, was man hier beachten sollte? Ich meine, in Berlin und so? Gibt es irgendwas, worauf man achten sollte, wenn man hier wohnt? Wie meinst du das denn jetzt? Naja, so wie ich sage, da muss man irgendwas beachten, sollte man irgendwas wissen, wenn man hier wohnt. Ich meine, irgendwas, was man auf keinen Fall falsch machen sollte oder so. Wolli dachte eine Weile nach. Nee, sagte er schließlich überzeugt, das ist das Gute hier. Hier kann man nichts falsch machen, hier ist alles scheißegal. Muss man nichts wissen oder beachten oder so? Nee, sagte Wolli, in Berlin wohnen ist wie Tuba spielen. Hauptsache, du pupst ordentlich rum. Er lachte. Dann ist ja gut, sagte Fang und kam sich blöd vor. Jetzt ist es schon so weit, dass man sich vor Wolli blöd vorkommt. Das ist bizarr, dachte er. Hinter ihnen ertönte eine Sirene, aber die Autos krochen einfach in zwei langen Schlangen weiter. Aber lass die Finger von der großen Pauke, fügte Wolli hinzu. Dann lachte er schon wieder. Okay, sagte Frank, das ist doch schon mal was. Jetzt wird er auch noch geistreich, dachte er. Langsam wurde der Mann ihm unheimlich. Irgendwas ging mit ihm vor, seit sie in der Stadt waren. Wolli gab ihm Feuer und Frank nahm einen Zug von seiner ersten Zigarette seit vielen Tagen. Ihm wurde sofort schlecht davon aber ließ sich natürlich nichts anmerken. Kapitel 3, Zivilbullen unter sich. Das sieht ja ganz schön düster aus, sagte Frank. Ja, sagte Wolli, normal, glaube ich. Sieht aber sehr düster aus, sagte Frank. Ja klar, sagte Wolli, ist doch klar. Ich meine, ist doch vorne alles verrammelt. Ich weiß auch nicht, wer da vorne wohnt, wusste ich mal, Künstler oder so. Meine Leute sind im Seitenflügel. Aber da ist kein einziges Fenster erleuchtet, sagte Frank. Vielleicht ist da ja gar kein Fensterglas drin, sagte Wolli, vielleicht mit Brettern zugemacht oder sowas, ist ja bald Winter. Ach so, sagte Frank, ich kann da überhaupt nichts erkennen. Es war überhaupt alles sehr dunkel hier. Nicht nur das besetzte Haus, vor dem sein Auto, vorsichtshalber mit Warnblinklicht, in der zweiten Reihe parkte, sondern die ganze Straße, von der man fast nur die Straßenlaternen erkennen konnte. So geht es natürlich auch, dachte Frank, dass man Straßenlaternen aufstellt, die nur dafür gut sind, sich selbst zu beleuchten. Er stellte die Warnblinkanlage wieder aus, sie kam ihm irgendwie hysterisch vor. Ja, sagte Wolli, man kommt auch nur durch den großen Eingang hinten rum, also über den Hof. Er verstummte, es schien nicht so wichtig zu sein, oder gerade im Gegenteil, sagte Frank, wer weiß das schon. Und er fragte sich auch, wie lange Wolli wohl noch so in seinem Auto sitzen und kryptische Ansagen machen wollte. Und bist du sicher, dass deine Kumpels da noch wohnen? Ich meine, wie lange warst du nicht mehr hier? Die räumen diese besetzten Häuser doch auch mal und so. Nix, sagte Wolli, habe ich immer alles genau gelesen, wo die geräumt haben und so, und die Nordingstraße war nicht dabei. Naja, da geht's doch dauernd hin und her, da übersieht man sowas schon mal. Nee, sagte Wolli und starrte in die Dunkelheit, da ist alles in Ordnung. Da ist auch noch das Transparent dran. Was steht da eigentlich drauf? Das kann man jetzt gar nicht lesen, so dunkel wie das da ist. Das haben die Typen aus dem Vorderhaus aufgehängt. Das ist so eine Künstlergruppe, das sind Arschlöcher. Und was steht auf dem Transparent? Irgendeine Kunstkacke. Ach so, irgendwas mit Oktopus. Gut, sagte Frank ermunternd, wir sind jedenfalls da. Ja, soll ich mit reinkommen, sagte Frank, um es Wolli leichter zu machen. Nee, lass mal, sagte Wolli, ich meine, so wie du aussiehst. Wie ich aussehe? Wie sehe ich denn aus? Nur so, ich meine, du kannst ja nichts dafür, aber mit dem Haarschnitt. Wolli drehte sich wieder eine Zigarette. Die denken ja am Ende noch, du bist ein Zivilbulle. Danke, Wolli, sagte Frank. Da fährt man ihn einmal um die halbe Welt und über zwei Grenzen, hört sich sein Gelaber an und dann wird man auch noch beleidigt, dachte er. Vielen Dank, aber weißt du was, Wolli? Was denn? Fragte Wolli ungerührt. Wenn ich ein Zivilbulle wäre, dann würde ich nicht so aussehen wie ich. Ich meine, das wäre doch ziemlich bescheuert, wenn ein Zivilbulle Haare hätte wie einer, der gerade aus der Bundeswehr kommt. Das wäre ja nun nicht gerade der Sinn des Zivilbulle-Seins, oder? Keine Ahnung, sagte Wolli. Wenn ich Zivilbulle wäre, würde ich mich wie ein Punk anziehen, so wie du, Wolli. Wieso sagst du das? Weil stimmt, genauso würde ich es machen. Ist auch nicht besonders schwer, oder? Wolli war nicht beleidigt, er dachte nach. Das war schon im KBW immer komisch, die Frage, wer da wohl die Spitzel waren. Willst du da jetzt eigentlich reingehen, Wolli, oder lieber nicht? Ich meine, das ist ja alles ganz interessant, aber ich muss jetzt auch bald mal zu meinem Bruder. Der weiß ja gar nicht, dass ich komme. Das macht mich dann schon ein bisschen nervös. Hat er auch kein Telefon? Doch, aber da war immer so vorübergehend nicht erreichbar. Das ist schlecht, dann hat er nicht bezahlt. Keine Ahnung, ist eine WG, wo er wohnt. Keine Ahnung, wenn er nicht bezahlt hat. Muss ja nicht mein Bruder gewesen sein. Ach so, Wolli steckte sich die Zigarette an und öffnete die Wagentür. Die Luft draußen war kalt und trocken, hat einen scharfen, schwefligen Geruch. Wolli stieg aus, klappte die Lehne des Beifahrersitzes nach vorn, holte seine Tasche vom Rücksitz. Dann klappte die Lehne wieder zurück und schaute noch einmal zu Frank in den Wagen hinein. Viel Glück, Frankie, sagte er. Und vielen Dank für alles. Nicht zu danken, sagte Frank. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Ja, sagte Wolli und warf die Tür zu. Frank startete den Wagen, schaltete den Scheinwerfer ein und fuhr schnell weg, bevor Wolli es sich noch anders überlegte.